Wenn also bisher sich es um 1 Grad erhöht hat, können wir naiverweise annehmen, dass es sich nochmal um 0,5 Grad erhöht. Das ist aber genau, was das Pariser Klimaabkommen sagt. Mhm. Das Problem ist, dass viele Leute, die das Pariser Klimaabkommen vor sich hertragen, es nicht einmal gelesen haben. Mhm. Ja. Man ist, als die Klimadebatte und die Klimamodelle begannen, waren wir in einer Phase exponentiellen Wachstums.
Okay.
Und es kam dann noch zusammen, dann war der Club of Rome, die haben auch von einem exponentiellen Wachstum sozusagen, es war wie bei der Pandemie, der Schlüssel war das exponentielle Wachstum. Ja.
Dann begrüße ich Herrn Dr. Joachim Dengler. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, hier in die Praxis, wo wir zu Gast sind bei Heidelberg. Und erstmal danke, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch nehmen.
Ja, vielen Dank Ihnen. Ich freue mich, dass der Termin heute geklappt hat und dass wir über die Themen reden können.
Mhm. Ich stelle Sie mal kurz vor. Sie sind promovierter und habilitierter Physiker. Mhm. Ihre Habilitationsarbeit hieß Grundlagen optimaler Modellbildung und die schrieben Sie 1990 während eines Gastwissenschaftleraufenthalts am MIT in Boston, sehr berühmte Einrichtung in Wissenschaftskreisen. Sie betreiben die Webseite klima-fakten.net. Und dort sagen Sie, dass Sie die Diskussion über den Klimawandel wieder, Zitat, vom Kopf auf die Füße stellen wollen. Mhm. Was meinen Sie damit? Was wollen Sie erreichen?
Na, ich habe halt festgestellt, dass die Diskussion nicht nur sehr emotional geführt wird, sondern je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich halt auch gemerkt, dass es auch mit ja zum Teil unlauteren Methoden die Diskussion geführt wird, dass einzelne Phänomene herausgekehrt werden. Vielleicht darf ich bei der Gelegenheit gleich das mitten reinsteigen, dass eine berühmte Befragung im Deutschen Bundestag, wo der israelische Forscher Nir Shaviv eingeladen wurde, der wurde dann von einem Mitarbeiter des Potsdamer Instituts, also ziemlich übel behandelt, menschlich auch übel behandelt. Und insbesondere hat dann dieser Herr Levermann, Herr Professor Levermann vom PIC, hat dann, als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre, halt herausgekehrt, dass der Wasserdampf bei Erwärmung durch das Kohlendioxid den Treibhauseffekt massiv verstärkt, und hat dann gesagt, naja, das weiß doch eigentlich jedes Kind, dass nach Clausius Clapeyron, dass dann der Wasserdampf einen sehr viel höheren Treibhauseffekt hat noch. Ja, und das, als ich dann darüber nachdachte, fiel mir halt auf, das ist wie bei diesem, in dem alten Witz von dem Bauern, der gebeichtet hat, dass er einen Schwanz gestohlen hat, ja, hat aber dem Pfarrer verheimlicht, dass an dem Schwanz noch eine Kuh dran hing, ja. Und was ist mit der Kuh gemeint? Ja, wenn Wasserdampf aufsteigt durch stärkere Erwärmung und wenn das Meerwasserdampf wird und wenn der in die höheren Schichten kommt, was wird aus Wasserdampf? Da werden Wolken draus. Ja. Und diese Wolken, die verhindern natürlich, dass das Sonnenlicht überhaupt auf die Erde kommt. Wissenschaftlich ausgedrückt, die Albedo wird dadurch verstärkt. Das sehen Sie, wenn Sie in einem Flugzeug über den Atlantik fliegen. Sie haben diese schöne weiße Wolkendecke unter sich und das ganze Licht wird da reflektiert. Also je mehr Wolken desto weniger Licht erreicht die Erdoberfläche. Und dieser Effekt ist mindestens anderthalb oder zweimal so stark wie der Treibhauseffekt des verstärkten Wasserdampfes. Also de facto hat Herr Levermann damals im Bundestag einfach die Hälfte der Geschichte weggelassen. Denn den kleineren Teil, das hat er groß rausgekehrt. Und den Haupteffekt, dass da nämlich sich viele Wolken bilden, das kam überhaupt nicht zur Sprache. Und damit hat er versucht, dann den berühmten Physiker Nir Shaviv dann fertig zu machen, ja, und ihn als praktisch als dumm darzustellen. Ja.
Dann wagen wir uns mal in dieses Thema, was ja doch eher komplex ist. Wir haben im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass wir viel Zeit bräuchten. Mhm. Wir versuchen aber mal, Grundlagen zu klären. Mhm. Und dann ist der Zuschauer, die Zuschauerin eingeladen, tiefer zu forschen. Ich versuche mal zu starten mit ganz einfachen narrativen Sätzen, die die ganze Zeit überall klingen. Also ich gehe durch die Welt, dieses Wort Klimawandel ist überall. Ich war gerade in einem Museum, da steht vorne alles zum Klimawandel plötzlich dran, Spezialausstellungen, überall ist dieses Thema. Dieses Jahr habe ich auch das Wort gehört, nicht mehr globale Erwärmung, sondern Global Boiling. Hm. Von Herrn Gutierrez war das, glaube ich, ausgesprochen. Also die Erde kocht schon fast.
Ja, okay.
Und deswegen brauche ich eine ganz einfache Frage. Inwiefern erwärmt sich die Erde? Und wie wird das gemessen? Und wie sicher ist diese Aussage, wenn wir sagen, die Welt erwärmt sich? Stimmt das so?
Ja, über die letzten 40 Jahre hat die Welt sich erwärmt, im Durchschnitt. Das kann man messen, wobei manche Messungen auch wieder fragwürdig sind, aber insgesamt wird niemand Seriöses leugnen, dass die Welt sich erwärmt hat. Mhm. Und wenn die Frage dahin geht, was ich glaube, woher die Erwärmung kommt, dann stellt sich halt jetzt bei immer mehr Publikationen heraus, dass man das, was ich gerade eben in diesem Beispiel erwähnt habe, dass nämlich die Wolkenbildung bei dieser Erwärmung eine massive Rolle spielt. Ja. Mhm. Ich habe es selber das nochmal analysiert aufgrund einer anderen wissenschaftlichen Arbeit und habe also festgestellt, dass 80% der Erwärmung der letzten 40 Jahre kann man auf die reduzierte Wolkenbildung zurückführen. Mhm. Es ist also nicht mehr Wasserdampf auf der Welt, sondern weniger Wasserdampf über die letzten 40 Jahre. Und das kann man auch sehr genau mit Satelliten messen. Also die Wolkenvermessung, das klappt ziemlich gut. Und wenn man jetzt den Treibhauseffekt so nimmt, wie er von den ernsteren Wissenschaftlern beschrieben wird, dann wäre der Treibhauseffekt vom CO2 ungefähr 0,2 Grad pro Jahrzehnt und der halt von den Wolken fast 0,4 Grad pro Jahrzehnt. Mhm. Ja.
Doppelt so viel.
Also vierfach so groß.
Aha, ja.
Also Entschuldigung, ich hatte in den Zahlen mich jetzt vertan, aber in der Veröffentlichung steht es dann genauer drin. Mhm. Also der Effekt der reduzierten Wolkenbildung ist viermal so groß wie der vom CO2. Mhm. Und beide zusammen würden aber, wenn man sie so nehmen würde, wie sie dastehen, eine doppelt so hohe Temperaturerhöhung bewirken, wie wir sie tatsächlich messen. Ja. Mhm. Also muss man da nochmal die Hälfte runterrechnen, sodass wir also insgesamt dann noch eine starke negative Rückkopplung auch noch haben im Wettersystem. Mhm. Also wir sind, was Wetter und Temperatur betrifft, auf unserer Welt auf einer sehr sicheren Seite. Die ganzen Wetter- und Regelsysteme sind so, dass sie auf Ausgleich gedacht konzipiert sind. Ja, also was ich Ihnen vorhin erzählt habe, wenn tatsächlich der Ozean wärmer wird, dann steigt mehr Wasserdampf auf, dann bilden sich mehr Wolken, dann gibt es mehr Niederschläge und weniger Sonneneinstrahlung. Also die Energiezufuhr wird automatisch reduziert, sobald unten die Temperatur größer wird. Und dann gibt es nochmal ein Regelsystem. Das ist auch ein sehr spannendes Thema, da man redet ja gerne, dass die Unwetter zunehmen und so weiter. Es gibt, darüber wird interessanterweise nicht so viel geredet. Es gibt einen absoluten Thermostaten in der Welt, ja, der die Temperatur der Ozeane auch, egal wie viel Sonneneinstrahlung kommt, auf 30 Grad begrenzt. Sie werden nirgendwo einen Ozean finden, dessen Oberflächentemperatur höher ist als 30 Grad. Denn nämlich ab 26 Grad beginnen sich Wirbelstürme zu bilden. Ja. Hurricanes, Taifune und so weiter. Und im Prinzip ist dann die Obergrenze bei 29 oder 30 Grad. Also in diesem Bereich bilden sich dann sehr starke Luftbewegungen und ein Hurricane hat dramatische Auswirkungen. Da wird also in Minuten werden gigantische Energiemengen von der Meeresoberfläche in den Weltraum getragen. Ja. Und mit der Nebenwirkung, innerhalb kürzester Zeit sinkt die Meerestemperatur um mindestens 4 oder 5 Grad. Mhm. Also das sind starke Thermostaten. Und daraus könnte man ja schließen, wenn es so ist, dass die Temperatur immer mehr zunimmt, wenn es immer dramatischer wird, dann müssten ja eigentlich auch die Hurricanes dramatisch zunehmen. Ja. Mhm. Und das tun sie nicht. Das tun sie nicht. Wenn man die Statistik der tropischen Wirbelstürme über die letzten 50 Jahre oder die letzten 100 Jahre anguckt, dann sieht man eine ganz leicht sinkende Tendenz. Es ist ganz leicht zurückgehend. Das wiederum würde übereinstimmen mit der einen Aussage, die in der Klimaforschung gemacht wird, dass an den Polen das Klima sich am stärksten erwärmt. Mhm. Ja? Und das gesamte Wettergeschehen, was wir auf der Erde haben, wird verursacht von dem Temperaturunterschied am Äquator und an den Polen. Mhm. Ja? Also alle Luftbewegungen, alle Turbulenzen und alles, was wir haben, kommt aus diesem Spannungsgefälle, dass es am Pol kalt ist und am Äquator heiß. Ja. Mhm. Und wenn es nun so ist, dass die Pole sich stärker erwärmen als sonst wo, und der Äquator durch den Thermostaten von den Wirbelstürmen konstant gehalten wird, ne, dann muss ja die Spannung abnehmen zwischen den Polen und dem Äquator. Und dazu passt, dass auch, wenn auch extrem geringfügig, die Wirbelsturmintensität abnimmt. Mhm. Also von Kochen kann eigentlich keine Rede sein.
Okay. Es ist spannend, dass Sie, darauf kommen wir noch, dass Sie so beschreiben, dass es sozusagen wie Regulationsmechanismen gibt in dem System. Mhm. Weil wir werden nachher noch auf den Punkt von diesen Kipppunkten kommen, der oft beschrieben wird. Aber ich würde mal Schritt für Schritt so gehen, wie ich sozusagen oder die meisten Normalbürger diese Klimaerwärmung kommuniziert bekommen. Weil der nächste Schritt ist ja, wenn klar ist, die Erde erwärmt sich, das haben Sie jetzt auch bejaht, dann ist eigentlich der Schluss, der gemacht wird, die stattfindende Erderwärmung ist durch den menschengemachten Ausstoß von CO2 begründet. Mhm. Ist diese Aussage richtig oder falsch, halb richtig, halb falsch, was sagen Sie dazu?
Also nach meinen bisherigen Ausführungen müsste ich sagen, das ist ein Fünftel richtig. Mhm. Wenn also 80% von woanders herkommen und 20% vom CO2, dann ja. seit dem Beginn der Industrialisierung bis heute haben wir, das kann man mit mathematischen, physikalischen Mitteln nachweisen, haben wir 0,3 Grad der Temperaturerhöhung seit der Industrialisierung, kann man mit Fug und Recht dem CO2 zuweisen.
Ja? Dem menschengemachten CO2.
Ja, und in der Tat, das CO2, was wir jetzt mehr haben in der Atmosphäre, das ist in der Tat vom Menschen gemacht. Ja, ich weiß, es gibt viel Diskussion darüber, dass die Natur auch sehr viel CO2 produziert, aber da die biologische Welt insgesamt eine CO2-Senke ist, da können wir nachher ausführlich nochmal drüber reden, wenn Sie wollen, konnte ich auch in meiner wissenschaftlichen Arbeit nachweisen, dass das die Erhöhung, die wir jetzt haben, von 280 auf 415 oder 420 ppm, dass die ausschließlich durch die Emissionen verursacht ist, die wir zum Beispiel von der Internationalen Energieagentur publiziert bekommen. Also das lässt sich also ziemlich einfach zeigen, dass da bei dieser Erhöhung spielen die natürlichen Emissionen keine Rolle. Und zwar, das ist auch insofern naheliegend. Verstehen Sie, die natürlichen Emissionen, die gibt es ja schon seit Millionen Jahren. Ja? Und wir haben auch über mindestens 4 oder 5 Eiszeiten hinweg haben wir zum Beispiel in den Vostok Eiskern, jetzt gehe ich doch ein bisschen auf die Paläoklimatologie ein, da habe ich mich nicht im Detail beschäftigt, aber man kann ja an den Grafiken sehen, dass sich der CO2-Gehalt zwischen 200 und 300 grob bewegt hat. Ja.
Ja.
Wie gesagt, er ging dann mal runter und dann ging er mal hoch. Und diese Variation zwischen 200 und 300, die kann man natürlich gut erklären. Natürlich geht auch die Photosynthese zurück, ja, wenn CO2 niedriger wird. Und da gehen auch die natürlichen Emissionen zurück und so weiter. Also je niedriger, je kälter es wird, desto mehr schläft alles ein. Ja? Mhm. Und dann geht auch das CO2 zurück. Und wenn es wärmer wird, gasen die Ozeane mehr aus. Also zwischen 200 und 300 ppm lässt sich meiner Ansicht nach, wie gesagt, ich habe es nicht gemacht, aber kann man intuitiv gut nachvollziehen, dass das durch natürliche Schwankungen herkommt. Mhm. Aber wir sind ja jetzt bei über 400 ppm. Ja, also, und das ist zwar ein sehr naives Argument, aber wie gesagt, meine Arbeiten zeigen ziemlich klar, dass kein Weg dran vorbeiführt, dass die menschengemachten Emissionen maßgeblich zu dem beitragen, was wir heute haben. Ja. Mhm. Da stimmt, es gibt ja das eine Diagramm auch noch von der Internationalen Energieagentur, wo man sieht, es gibt zwei Senkensysteme, einmal die Ozeane, eine Senke, und eine andere Senke, also die Photosynthese. Mhm. Und die menschengemachten Emissionen sind aber drüber. Ja? Mhm. Das heißt, ein Teil der menschengemachten Emissionen wird geschluckt von diesen beiden Senkensysteme. Aber wenn das Senkensysteme sind, dann können sie ja keinen Nettobeitrag, können sie ja keine Nettoemissionen leisten. Ja. Also entweder ich schluck oder ich spuck aus. Ja. Ja. Also insofern schon aus diesem einen Diagramm, vielleicht können wir das ja mal dann mit aufnehmen, da kann man sehen, dass die Konzentration eigentlich nur von dem Menschengemachten herkommen kann. Mhm. Ja. Okay, es gibt noch die Vulkane. Mhm. Und die Vulkane sind interessanterweise sehr ambivalent. Mhm. Ja. Also da habe ich selber auch gestaunt. Da hat ein Kollege aus USA, der Roy Spencer, sagt Ihnen vielleicht auch was, der hat nämlich herausgefunden, dass der Pinaturbo, beim Auswurf von Pinaturbo, da ist kurz danach, also das Ende der 80er Jahre, glaube ich, ausgebrochen und dann Anfang der 90er Jahre war eine dramatische Senkenwirkung. Das heißt, er hat so erklärt, dass die durch die Lichtverhältnisse, die der Ausbruch geschaffen hat, hat ganz offensichtlich die Photosynthese für einige Jahre dramatisch zugenommen, sodass ganz viel CO2 geschluckt wurde durch kurzfristige Photosynthese. Die kommt natürlich dann wieder in eine Sättigung und dann gleicht sich's wieder aus. Aber das konnte man, diesen Einbruch beim Pinaturbo kann man deutlich sehen. Eigentlich würde man ja erwarten, oder es wird landläufig gesagt, dass Vulkane CO2 ausstoßen, ja, und nicht schlucken. Aber beim Pinaturbo war es jetzt halt mal umgekehrt, ja.
Das ist ja ein faszinierendes Phänomen, dass die Natur wie eine Regulation mit sich bringt.
Ja. Also die Natur ist voller solcher erstaunlichen Regulationsmechanismen. Ja. Also das ist jetzt zwar keine wissenschaftliche Aussage, aber ich bin geneigt, dann auch mal die alten Schriften dann mir anzugucken und sozusagen, Sie kennen das erste Klimamanifest der Weltgeschichte. Vielleicht solange nicht. Die Erde steht, soll nicht aufhören. Sonne und Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. In der Genesis, 1. Mose 8. Ja. Da kann man sagen, das kann man also genau korrelieren mit der geometrischen Konstellation der Erde. Ja? Also die Jahreszeiten durch den Umlauf um die Sonne, die Tageszeiten durch die Eigen und Frost und Hitze sind natürlich dann auch die Schwankungen, die das Wetter mit sich bringt und die's halt auch immer schon gegeben hat. Ja? Und es gab in der Vergangenheit ja auch lange Trockenzeiten, es gab Überschwemmungen sozusagen. Und wenn wir jetzt schon bei den Extremwetterereignissen sind, also ich finde es einfach vermessen, wenn ein Jahrhunderthochwasser ziemlich genau 100 Jahre nach dem letzten an der gleichen Stelle wiederkommt, dann plötzlich jetzt von Klimawandel zu reden. Ja, im Ahrtal kann man sagen, grob gesagt, alle 100 Jahre, manchmal ist der Abstand 110 Jahre gewesen, hat so ein Hochwasser gegeben. Mhm. Ja? Und wie gesagt, man nennt es ja Jahrhunderthochwasser. Ja? Und weil man weiß, es kommt immer wieder. Ja? Mhm. Es kommt immer wieder. Und diese Ausblendung, die hat mich halt, wir sind eigentlich immer noch bei der Ausgangsfrage, ja, die hat mich skeptisch gemacht. Und dann wollte ich einfach mal genauer nachbohren. Ja. Und dann habe ich halt mit dem Treibhauseffekt angefangen und dann kam eins zum anderen. Ja.
Gerade hier in Vorbereitung auf die Sendung schrieb mich wieder jemand und sagte, der Mensch hat überhaupt gar keinen Einfluss, der Anteil von CO2 in der Atmosphäre ist gering und der Anteil des anthropogenen CO2 ist dann noch mal geringer. Es gibt auch genügend Leute, die sagen, eigentlich spielt der menschliche CO2-Ausstoß keine Rolle. Ist das, was Sie jetzt schon erwähnt haben, Ihre Antwort darauf, dass Sie gesagt haben, es macht keinen Sinn, weil da ist was oben drauf gekommen?
Also, ich würde es vielleicht so formulieren. Der Augustinus hat ja mal gesagt, suche, was du suchst, aber suche es nicht dort, wo du es suchst. Also ich denke schon, dass der Mensch einen Einfluss auf das Klima hat. Es ist kein Zufall, dass gerade in der Phase, wo auch die Zahl der Menschen so dramatisch zugenommen hat, und ich rede jetzt bewusst in der Vergangenheit, es gibt keine Bevölkerungsexplosion, auch das ist eine logistische Kurve und die wird auch Ende des Jahrhunderts bei 9 oder 10 Milliarden ihr Maximum erreicht haben. Ja, also, aber die, der Mensch hat natürlich einen Einfluss. Aber wenn wir jetzt wieder bei den 80-20 sind, ja, richtig, diese 20% hat der Mensch zu verantworten, ja, aber wegen 0,3 Grad Erhöhung, da würde man ja niemand hinterm Ofen vorlocken, ja. Also man hat das also dramatisiert, aber unter Umständen, unter Vernachlässigung anderer Themen, wo der Mensch sehr wohl einen Einfluss auf das Klima hat. Und da würde ich jetzt zum Beispiel ganz konkret unser schönes Deutschland hernehmen. Was ist in den letzten 20 Jahren passiert? Man hat es vollgepflastert mit Windkraftwerken. Mhm. Und was ist die Funktion von einem Windkraftwerk? Ein Windkraftwerk entnimmt Energie dem Wettersystem. Ja? Mhm. Und sie entnimmt nicht nur die Nutzenergie, sondern die restliche, also es kann ja nur ein bestimmter Prozentsatz, also 40% oder so, kann ja maximal entnommen werden. Mhm. Aber die restliche Energie wird verwirbelt, ist also auch für die Natur nicht mehr nutzvoll. Ja? Also das, und das bewirkt natürlich eine Austrocknung des Landes. Und wir hatten vorhin gesagt, die verminderte Wolkenbildung hat mit Austrocknung vielleicht was zu tun. Das Problem ist, wegen dieses CO2-Narratives werden solche Dinge gar nicht erst untersucht. Mhm. Ja, und wer sie untersuchen würde, würde kein Geld bekommen, weil man ja die momentane Politik der Regierung dann unter Umständen torpedieren könnte. Und es gibt ja diese herrlichen, also sozusagen ästhetisch herrliche Bilder, ja, ob sie in der Auswirkung vielleicht weniger herrlich, dass da hinter einem Windrad 30 Kilometer lange Wirbelschleppen sind. Ja, mhm. Also dass die Luftströmungen komplett durcheinander gebracht werden. Und dass das keine Auswirkungen haben soll, das kann mir keiner erzählen. Mhm. Also das kann mir keiner erzählen. Es wird die Feuchtigkeit nicht mehr ins Land getragen, ja, also es trocknet aus und dadurch nimmt die Wolkenbildung und dann natürlich die Klassiker gibt es natürlich auch noch, dass Wälder gerodet werden, dass manche Gebiete halt auch versteppen, ja, und durch falsche Bewirtschaftung dann Länder veröden, ja, das, also man hat ja sogar in einigen amerikanischen Nationalparks dieses Problem, ja, mhm. Und in Afrika natürlich ganz besonders. Und ja, da könnte man, da gibt es also auch viele, auch inzwischen konstruktive Ansätze, dass man dem zum Beispiel durch, was mittlerweile auch verpönt ist, durch intensive Viehwirtschaft kann man dieser Versteppung wieder entgegenwirken, ja, also das nennt sich Holistic Management, ja, ist also ein ganz schöner, wichtiger Ansatz, um eben gerade in den semi-ariden Gebieten wieder das Land zum Blühen zu bringen, ja.
Zu den Maßnahmen kommen wir mal noch, aber ja. Ich will mal noch einen Punkt, der mich immer interessiert ist, es gibt ja, oder immer wieder ist zu hören, es gibt einen eindeutigen Konsens in der Wissenschaft zum Thema Klimawandel, die Sache ist eigentlich gegessen. Da geht auch einher mit so, wir haben keine Zeit jetzt mehr hier, wir müssen handeln, weil es ist eh geklärt. Mhm. Ist denn der Bezug, also für mich ist es so eine Aussage immer schwierig, weil ich denke mir, Klima ist so komplex, also ich verstehe so vieles nicht. Mhm. Wie ist das Klima so schnell geklärt? Aber gut, da bin ich nicht vom Fach. Aber ist denn die Aussage stimmig, die Wissenschaft ist sich einig, warum sich das Klima ändert und wer dafür verantwortlich ist?
Also in der Wissenschaft ist man sich eigentlich nie einig, ja. Und ich habe aber jetzt mal was gemacht. Ich habe gedacht, es hat ja auch keinen Sinn, immer nur im wahrsten Sinne gegen Windmühlen zu kämpfen, ja. Ich habe mal gesagt, okay, nehmen wir mal an, ihr habt recht, dass das CO2 tatsächlich maßgeblich für das Klima verantwortlich ist. Es ist auch richtig, dass der Mensch das CO2 verursacht hat, ja. Und dann bin ich an die Stelle gestoßen, wo ich festgestellt habe, dass ja noch nicht einmal der Zusammenhang zwischen Emissionen und CO2-Konzentration wirklich geklärt ist. Mhm. Ja. Beziehungsweise es tauchen da so Sätze auf, dass von dem CO2, was wir ausstoßen, ein Teil oder die Hälfte für immer in der Atmosphäre bleibt. Mhm, ja.
Stimmt.
Das hört man ja häufig. Und dem bin ich jetzt mal nachgegangen. Ja. Dann habe ich einfach mal den Zusammenhang. Ich habe die Emissionszahlen seit 1850, so gut sie halt sind, mehr hergenommen und habe die CO2-Konzentration seit dieser Zeit hergenommen. Wobei man muss sagen, eigentlich genaue Zahlen haben wir eigentlich erst seit den 50er Jahren. Mhm. Ja. Und so. Ich habe also auch mal die lange Zeitskala untersucht, aber auf der kurzen Zeitskala kriegt man einfach klarere Ergebnisse. Ja. Also wenn man die Zeit von 1950 nimmt bis heute und die Emissionen misst und die Konzentration misst, dann stellt man fest, dass halt ein fester Prozentsatz von der Konzentration in die Senken geht. Ja. Mhm. Also kann man sagen, 2% der CO2-Konzentration geht in die Senken. Mhm. Und demzufolge ist natürlich klar, je mehr CO2 wir in der Atmosphäre haben, desto größer ist auch die Senkenwirkung. Ja. Also desto mehr geht in die Senken. Und das kann man auch belegen. Man sieht ja, dass die Welt sehr viel grüner geworden ist in den letzten 25 Jahren. Man konnte auch nachweisen, dass auch die Ozeane mehr aufnehmen. Und ist eigentlich auch klar, weil die Senkenwirkung, das sind ja Diffusionsprozesse, die hängen natürlich von der Konzentration ab. Ja. Mhm. Das heißt, je höher die Konzentration, desto größer ist die Senkenwirkung. Und dann habe ich mir mal habe ich noch festgestellt, sogar von einem der sogenannten Alarmisten, aber trotzdem seriöser Wissenschaftler, der C.G. Hausfather, der hat festgestellt, der hat also noch mal genauer die Emissionen nachgeprüft, der hat festgestellt, seit 10 Jahren haben wir konstante Emissionen. Also die Emissionen nehmen gar nicht mehr zu. Also diese sogenannte exponentielle Emissionswachstum oder verschlüsselt gesprochen das RCP 8.5-Szenario, das gibt es schon jetzt gar nicht mehr.
Herzlich willkommen zum Bericht.
Genau, das ist eine Modellierung vom Weltklima.
Die ganze Woche schon demonstrieren sie in allen Teilen Deutschlands.
Heute allein
sind es Hunderttausende, auch in Köln, Bremen, Saarbrücken,
München. Schon seit 10 Jahren, ja.
Und hier bei uns in Berlin.
Und das sagt einer, der gehen
gegen Rechtsextremismus auf.
Ein engagierter Klimaalarmist ist. Ja, das muss man, wenn Sie bei XCK Hausfather eingeben, werden Sie das feststellen, ja. Dass der, das ist jetzt im Moment nur gerade unterbrochen, weil er Vater geworden ist.
Aber selbst der gibt sozusagen zu, dass dieses Worst-Case-Szenario gar nicht mehr faktisch der Realität entspricht.
Der sagt es nicht, aber ja. Er schreibt es in seiner wissenschaftlichen Aha. Publikation, ja.
Ja.
Ja, er schreibt es, ja. Das ist also, ja, und dann habe ich mal, und dann bin ich noch einen Schritt weiter gegangen. Dann habe ich mir die Internationale Energieagentur, nachdem man da, was sagen denn die? Mhm. Ja, die sind natürlich auch auf dem Trip. Ich meine, sie kriegen ja alle ihr Geld nur wenn sie was über Klimaalarm schreiben. Ja. Mhm. Und die haben ein Referenzszenario. Die haben zusätzlich noch verschiedene Dekarbonisierungsszenarien. Und um diese Dekarbonisierungsszenarien vergleichen zu können, gibt es ein Referenzszenario. Das ist im Prinzip, wenn wir nichts verändern gegenüber der heutigen Politik. Also wir tun das, was heute Stand der politischen Entscheidungen ist, also was jeder Staat bisher entschieden hat, und schreiben das einfach fort in die Zukunft. Ja. Und was kommt daraus? Das heißt, dass erstmal die Emissionen ungefähr gleich bleiben und dann ganz sanft so, was weiß ich, 3% pro Jahrzehnt sinken. Ja. Sodass wir am Ende des Jahrhunderts ungefähr die gleichen Emissionen wie 2005 haben. Also das ist so ungefähr. Aber grob gesagt, es ändert sich nicht viel. Ja. Und dieses Szenario habe ich dann verwendet, um rauszukriegen, wie geht es denn weiter? Wie entwickelt sich denn die Konzentration der Erde weiter? Und dabei ist herausgekommen, dass der Anstieg immer langsamer wird und dass im Jahre 2080 etwa das sogenannte Netto-Null-Gleichgewicht erreicht ist. Also genauso viele Emissionen sind wie Absorptionen. Also die Senkenwirkung und die Quellenwirkung heben sich im Jahre 2080 auf bei einer CO2-Konzentration von ungefähr 475 ppm. Die ist also nicht so viel größer als die heutige. Sie ist ein bisschen größer. Und was heißt das jetzt für die Temperatur? Ja, das ist ja, ich habe ja immer noch Ihre Frage im Ohr, dass die Welt kochen würde. Ja? Genau. Also Fakt ist, seit Beginn der Industrialisierung hat sich die Temperatur um 1 Grad erhöht. Bei einer CO2-Erhöhung um 140 ppm, also von 280 auf 420 sind ziemlich genau 140 ppm Erhöhung. Und wir haben dann vor uns in den nächsten 60 Jahren eine weitere CO2-Erhöhung von ungefähr 60 ppm. Also knapp die Hälfte. Wenn also bisher sich es um 1 Grad erhöht hat, können wir naiverweise annehmen, dass es sich nochmal um 0,5 Grad erhöht. Das ist aber genau, was das Pariser Klimaabkommen sagt. Das Problem ist, dass viele Leute, die das Pariser Klimaabkommen vor sich hertragen, es nicht einmal gelesen haben. Ja. Denn es steht zweierlei drin im Pariser Klimaabkommen. Erstens, die Länder sollen so schnell wie möglich das Maximum der Emissionen erreichen. Das können wir schon abhaken. Das hat C.K. Hausvater festgestellt. Ja, das Maximum heißt, wenn der Peak, also wenn ein Plateau erreicht ist. Ja, der erste Punkt ist also schon erfüllt. Das zweite Ziel ist, dass in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen Senken und Quellen erreicht werden soll, also zwischen Emissionen und Absorptionen. So steht es drin. Es ist eigentlich ein schlicht formulierter Satz. Ja? Und der Sinn dieses Satzes ist, dass dann die Konzentration nicht weiter ansteigt. Ja? Und genau das wird, und dann steht noch in einem anderen Absatz steht dran, ja, dass das Ganze nicht zu einer höheren Temperaturerhöhung als 1,5 oder notfalls 2 Grad führen soll. Ja. So ist das Klimaabkommen. Und mit dem, was ich rausgekriegt habe, ist es so, dass auch wenn wir jetzt nichts weiter tun an sogenannten Klimamaßnahmen, weltweit gesprochen. Also ist immer weltweit gesprochen. CO2 verbreitet sich auf der ganzen Welt aus. Was Deutschland macht, ist sowieso irrelevant. Ja.
Weil wir so ein kleiner Emittent sind.
Ja, weil wir so ein kleiner Teil nur sind. Ja. Ja. Und weil wir auch unsere Emissionen schon dramatisch reduziert haben. Ja. Ja. Also das muss man einfach auch sagen, seit den 90er Jahren sind die Emissionen, glaube ich, schon fast auf der Hälfte oder so. Also wir sind dramatisch zurückgegangen in den Emissionen. Genau genommen, wir haben unsere Emissionen jetzt mit einem, ich nenne das Klimakolonialismus, zum Beispiel nach China exportiert.
Exportiert, ja. Ja. Also was bei uns sich mindert, steigt woanders an.
Ja, genau, weil wir die energieintensiven Sachen wie Solarpaneele oder Lithium-Ionen-Akkus oder auch mittlerweile auch Autos aus Chinas beziehen. Mhm. Ja? Also den Stahl lassen wir in Indien herstellen. Mhm. Ja? Nicht umsonst. Mittal hat eine Niederlassung in Deutschland. Ja?
Mhm. Aber vielleicht noch, damit ich es richtig verstehe, das heißt, dieses 1,5-Grad-Ziel war jetzt sehr, sehr prominent in der Presse.
Ja.
Sie sagen eigentlich, diese 1,5-Grad Erwärmung ist realistisch, die wird so sein. Aber jetzt gibt es ja, und das ist die anschließende Frage, Modellierungen, Prognosen, auf die sich ja auch Klimaalarmisten, haben Sie jetzt genannt, beziehen. Wir haben Menschen, junge Menschen, ich habe auch mit welchen gesprochen, die protestieren, die ihr Leben in Gefahr sehen, die sehen das Leben... Die wollen noch nicht mal Kinder bekommen. Also die fühlen sich ganz stark bedroht. Aufgrund von Modellen, Prognosen, die ihnen was ganz anderes erzählen, als was Sie jetzt sagen.
Ja.
Wie kommen denn diese Modelle und Prognosen zustande?
Okay, also jetzt muss man diesen Modellen und Prognosen zugute halten. Ja? Mhm. Die Frage hatte ich mir nämlich auch gestellt. Ja? Wie ist zum Beispiel RCP 8.5 zustande gekommen? Mhm. Es gab eine Phase, die fing 1945 an und die endete in den 70er Jahren. Mhm. Da hatten wir tatsächlich ein jährliches 4%iges Emissionswachstum. Mhm. Ja. Das ist so wie so eine Größe wie Wirtschaftswachstum. Ja? Also das Wachstum kann man sozusagen, die Emissionen kann man auch prozentual. Und das ist auch ein hochinteressantes Diagramm. Mhm. Da kann man, wenn man das über das 20. Jahrhundert anguckt, es ist lebendige Zeitgeschichte, dieses Diagramm. Da könnte man lange drüber reden. Ja? Mhm. Aber jedenfalls der entscheidende Punkt, wir hatten ein exponentielles Wachstum, und das ist wichtig.
Von Emissionen.
Von den Emissionen.
Ja.
Zwischen 1945 und grob genau genommen hörte das nämlich 1970 schon auf, vor der Ölkrise. Da fing es an, runterzugehen. Und 1980 war es praktisch das Wachstum auf Null. Wir hatten, und wissen Sie, wie man diese Phase genannt hat? Die nannte man Wirtschaftswunder in Deutschland. Das war unser deutsches. Und dieses Wirtschaftswunder gab es natürlich weltweit, zunächst mal in allen Industrieländern. Mhm. Ja. Und dann gab es in den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, gab es ein erneutes Wirtschaftswunder in den Schwellenländern. Mhm. Und dann in den 2000er Jahren dann nochmal eins in den Entwicklungsszenario, das kann man nicht so genau auseinanderhalten. Ja, also typischerweise war Energiewachstum gleichbedeutend mit Wirtschaftswachstum. Und der Zusammenhang zwischen Wohlstand und Energie ist auch ein ganz eiserner. Ja, also Wohlstand heißt Energie. Ja. Ich verwende manchmal dieses Bild, die ägyptischen Pharaonen hatten 120 Sklaven, um ein komfortables Leben zu führen. Wenn man jetzt mal völlig unmenschlich diese Sklaven nur von ihrem Energieverbrauch her betrachtet, also jeder hatte 100 Watt Energieverbrauch. Ja. Das heißt, die haben ungefähr 10 Kilowatt Energie benutzt, um den Pharao glücklich zu halten. Ja. Wir benutzen jetzt 10 Kilowatt elektrische Energie, um ein ähnlich komfortables Leben zu führen. Also Lebensqualität und Energie hängen einfach untrennbar zusammen. Ja, also da,
Darf ich da kurz einhaken? Weil wir waren ja bei der Frage, das heißt, als dieses Wirtschaftswunder war,
ja, ja, okay,
nahm man die Daten und dachte, so geht's weiter. Hat man damit modelliert?
Genau. So. Genau. Und eben, weil, sagen wir so, wer zum Beispiel in den 70er Jahren publiziert hat, ja, der hatte die Daten von 1950 bis 1970. Ja. Und selbst wenn es in den 70er Jahren schon runtergeht, das hat man, so schnell sieht man das nicht. Ja. Das heißt, man ist, als die Klimadebatte und die Klimamodelle begannen, waren wir in einer Phase exponentiellen Wachstums.
Okay.
Und es kam dann noch zusammen, dann war der Club of Rome, die haben auch von einem exponentiellen Wachstum, sozusagen, es war wie bei der Pandemie, der Schlüssel war das exponentielle Wachstum. Ja. Und das heißt, die ganzen Modelle sind mit dem Hintergedanken exponentiellen Wachstums gebaut
worden. Mit der Annahme, dass es eins ist.
Ja, und mit der soliden Beobachtung, dass es 30 Jahre so war. Ja. Und man hat einfach, das war gar keine Frage, dass man, dass das so weitergeht. Das war gar keine Frage. Ja. Eigentlich hätte man natürlich aufgrund des Club of Rome weiterdenken müssen und sagen, es kann gar nicht so weitergehen. Ja. Aber wie gesagt, es war sogar so, ich habe mir ja einige dieser Modelle angeguckt, ja, weil ich eben gerade mit dem Emissionskonzentrationsthema zugange war. Die haben schon in den Formalismus die Exponentialfunktion mit eingebaut. Mhm. Und sagen, es ging dann nur noch darum, wie hoch ist der Exponent? Ja.
Also man konnte gar nicht ohne exponentielles Wachstum berechnen. Man konnte
das Modell gar nicht ohne Exponentialfunktion machen. Okay. Und das ist 8.5.
Aha. Aber wieso ist das nicht revidiert bis jetzt? Das müsste doch irgendjemand sagen, wir haben uns geirrt.
Es gibt eine ich nenne es Ausrede, ja.
Ja.
Es gibt, der Grund heißt, warum man es nicht revidiert, also die, sagen wir so, die Vernünftigen, also die Vernünftigen sagen, wir lassen es drin, damit wir eine Vergleichsbasis haben, damit wir die, weil wir ja praktisch mit diesem Szenario in der Vergangenheit unsere Prognosen gemacht haben, damit die Modelle überhaupt vergleichbar werden, ja, müssen wir das als Vergleichswert noch mitführen. Ja. Mhm. Aber ich weiß, Sie kennen ja das, wie das ist, in einer Hierarchie. Ja? Mhm. Die Wissenschaftler argumentieren so, ja, sozusagen, aber deren Direktoren, die ja sich ums Geld kümmern müssen, die reden dann wieder mit der Politik. Mhm. Und die Politik, die IPCC, ist ja eine politische Institution. Mhm. Das heißt, es ist von vornherein, gibt es Vorgaben, was soll eigentlich herauskommen beim IPCC. Das ist das eigentliche Problem. Der ist keine neutrale wissenschaftliche Organisation und deswegen ist es von vornherein, hat es diese Vorbelastung und, und man zögert sehr, dieses Katastrophenszenario rauszunehmen. Mhm. Obwohl mittlerweile müsste man es dringend herausnehmen. Und jetzt ist natürlich so, das Ding, das hat ja ein Eigenleben. Ja? Jetzt hat man in den 70er und 80er Jahren diese Modelle gebaut, dann hat man die Klimamodelle gebaut, dann hat man natürlich diese Emissionsprogramme, Modelle, die hat man in die Klimamodelle eingebaut, ja, und die müsste man jetzt wieder rausnehmen, da müsste man wieder viele Programmierer anstellen. Mhm. Das Ding kriegt ein Eigenleben, verstehen Sie? Das,
ja, ja.
Das hat dann, das, also sagen wir mal so, da muss man noch nicht mal bösen Willen unterstellen, ja, das ist dann, und ich meine, ich hatte jetzt halt den Vorteil, weil eben durch die Pensionierung hatte ich jetzt Zeit und ich fing sozusagen nochmal mit der Klimawissenschaft jetzt für mich gesehen auf der grünen Wiese nochmal von vorne an. Ja. Und habe natürlich die ganzen alten Modelle durchgerechnet und konnte natürlich sagen, okay, exponentielles Wachstum von vornherein ein, so ist ja Quatsch. Ja. Mhm. Fängst du gleich lieber mit einem anderen Ansatz an. Ja. Mhm. Und also so könnte man wenn man wohlwollend ist, argumentieren.
Ja, also persönlicher Einwurf, spätestens seit Corona ist, wenn mir jemand was vom exponentiellen Wachstum erzählt, bin ich potenziell erstmal sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil wir haben halt Zyklen und Saisonalität und Regionalität, aber lassen Sie uns noch ganz kurz zu was, was ich irgendwie wichtig finde, was immer wieder benannt wird, obwohl das vielleicht auch jetzt schon beantwortet, das weiß ich gar nicht genau. Es gab und gibt immer wieder diesen Begriff Kipppunkte. Ja. Und mit denen wird auch, wie ich finde, in der Kommunikation gespielt, gearbeitet, weil die haben etwas Endgültiges. Hm. Und es gibt halt sozusagen die Sache, es gibt Kipppunkte, wenn wir die überschreiten, gibt es irreversible Veränderungen. Hm. Und dann gibt aber wiederum Leute, die auch sagen, diese Kipppunkte gibt es so gar nicht, weil das alles sehr fluide ist. Wie stehen Sie zu dieser Kommunikation von diesen Kipppunkten, was das Klima angeht?
Also, es ist ein Thema, mit dem ich mich nicht so intensiv beschäftigt habe. Mhm. Ich habe zum Teil bin ich schon drauf eingegangen. Mhm. Grob gesagt kann man sagen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ja. Mhm. Unsere Welt besteht jetzt schon eine ganze Weile. Ja. Und die Welt hat schon einiges durchgemacht. Es sind schon Meteore mit unserer Welt zusammengestoßen. Es hat Katastrophen, also gerade erst im 20. Jahrhundert, 1908 in Russland. Was weiß man über diesen Meteoreinschlag? Ja, oder den Einschlag im Golf von Mexiko vor 60 Millionen Jahren, als die ganzen Dinosaurier dabei untergegangen sind. Da hat es schon ordentlich gerumpelt zu einigen Zeiten. Mhm. Und hinterher hat sich irgendwie alles wieder stabilisiert. Ja. Mhm. Das heißt, die Konstruktion unserer Welt ist so, dass sie auf Stabilität konstruiert ist, ja. Und da gibt es eben für diese Kipppunkte eigentlich keinen Platz. Also was die ansprechen, ist halt Folgendes, ja. Mhm. Also tatsächlich bei einem Gletscher gibt es sowas, ja. Also immer dann, wenn die Rückkopplung positiv wird, dann explodiert etwas, ja, mhm. Dann gerät es außer Kontrolle. Mhm. Und das nennt man den Kipppunkt. Ja? Das also in der Systemtheorie kann man das konstruieren. Also, und es wird ja eben landläufig, deshalb habe ich das ganz am Anfang schon gebracht, es wird ja landläufig so argumentiert, ja, der CO2-Effekt an sich ist ja nicht so schlimm. Der erzeugt ja nur ein Grad bei Verdopplung. Mhm. Ja? Aber durch das Wasserfeedback, dadurch gibt es dann 3 Grad. Eine ganz einfache Überlegung, die jeder von uns nachvollziehen kann, gäbe es eine Rückkopplung, die ja nur über die Wärme gehen kann, also das CO2 erzeugt Wärme und mehr Wärme erzeugt mehr Wasserdampf und das verstärkt sich dann immer weiter. Ja? Aber wenn dieser Verstärkungsfaktor größer 1 ist, dann wäre unsere Welt überhaupt nicht stabil. Ja? Mhm. Dann hätten wir jeden Sommer eine Katastrophe. Ja?
Ja.
Und deshalb kann das schon gar nicht sein. Ja? Mhm. Bei diesem Beispiel mit Wasserdampf habe ich es ja erklärt, dass man wenn man die zweite Hälfte weglässt, dass durch den Wasserdampf sich halt auch die Wolken bilden. Ja? Mhm. Und da unsere Erdoberfläche zu 70% aus Wasser besteht, kriegen wir halt bei mehr Erwärmung mehr Wasserdampf, ja, mhm. und demzufolge diese negative Rückkopplung der Dämpfung, ja. Mhm. Der andere Kipppunkt, der angesprochen wird, ist halt der mit der Vereisung. Okay, jetzt bei so einem Gletscher, da gibt's sowas wie eine bisschen positive Rückkopplung. Mhm. Wenn ein Gletscher halt nicht mehr weiß ist, sondern schmutzig, ja, weil vom letzten Jahr kein neuer Schnee mehr draufgekommen ist, dann schmilzt er natürlich schneller. Ja, das, also bei einem einzelnen Gletscher, ja, da kann das passieren. Also es gibt durchaus real mögliche und auch real existierende Konstellationen, wo es so eine positive Rückkopplung gibt und wo es dann halt auch reale Auswirkungen gibt. Also ich meine, gucken Sie sich den Aralsee an, in Russland, ja, der ist ausgetrocknet, ja, weil man das Wasser abgeleitet hat. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade ein super Beispiel für positive Rückkopplung, aber ich würde annehmen, dass da auch positive Rückkopplung dabei ist. Mhm. Ja, weil je trockener das ist, desto heißer wird er im Sommer und so weiter. Also solche Beispiele gibt es, aber sie sind auf einer Skala, die fürs Weltklima nicht bedeutend ist. Mhm. Ja. Die große Fläche sind die Ozeane. Mhm. Und die bestimmen im Wesentlichen die Musik. Ja. Mhm. Also die bestimmen, um es genau zu sagen, die bestimmen 70% der Musik. Ja. Mhm. Die Landfläche sind 30%. Mhm. Und wenn natürlich die Leute jetzt daherkommen mit der abschmelzenden Antarktis oder abschmelzenden Grönlandgletscher, da gibt es keine Evidenz. Es gibt keine Evidenz. In der Antarktis hat das Eis zugenommen. In Grönland schwankt es. Und das sind die beiden Eisflächen, die zum Beispiel für das Niveau der Meeresspiegel verantwortlich sind. Ja. Wenn das Polareis im Nordmeer schmelzen würde, hätte das null Einfluss auf die Meeresoberfläche, weil es ja schwimmendes Eis ist. Ja. Also das ist sehr stabil. Also sehen Sie, das Eis am Südpol und das Eis am Nordpol ist primär von der Geometrie der Erde abhängig, ja, weil da halt weniger Sonneneinstrahlung kommt, ja, weil die Sonne halt dort im Schnitt nur flach kommt, ja, und da halt nur ganz wenig Energie ankommt, ja, also
ich habe ein halbes Jahr Geografie studiert, aber das habe ich sogar mir gemerkt.
Ja, genau, ja. Und ich meine, man muss, wenn man über diese Dinge, über Kipppunkte redet, muss man über einen großen Zusammenhang reden. Mhm. Ja? Ich würde nicht leugnen, dass es den, da würden ja, was weiß ich, 10 oder 20 Kipppunkte aufgezählt, dass von denen einer oder zwei womöglich sogar relevant sind. Mhm. Also in der ganzen Diskussion ist es so, man darf die Beobachtungen, man muss sie ernst nehmen, aber man darf sie nicht überbewerten und muss sie in einen größeren Kontext stellen. Mhm. Ja. Also das genauso wie man wie niemand ernsthaft die Wärmewirkung von CO2 ganz leugnen würde. Ja. Mhm. Aber zwischen leugnen und genau erfassen und in die Perspektive stellen und in den Kontext stellen, das ist halt ein großer Unterschied. Ja. Ja. Also ich bin immer dafür, genauer hinzugucken, den Kontext sehen. Ja, also die Zahlen, die werden dann oft aus dem Kontext gerissen und es wird in einem kleinen, isolierten Kontext wird etwas konstruiert, und das ist dann extrapoliert auf die ganze Welt. Mhm. Und das ist halt nicht berechtigt. Mhm. Ja, man muss immer das große Ganze mit berücksichtigen. Mhm. Ja, und insbesondere, dass halt ganz, ganz viele Themen durch die gigantische Speicherwirkung der Ozeane halt gebügelt werden. Mhm. Ja, also die gleichen halt ganz viel aus, ja, an Schwankungen. Mhm. Riesige Speicher.
Ich habe noch zwei Fragen, die mich interessieren. Und zwar, Oder so zwei Themengebiete. Sie haben das ja auch schon angesprochen, weil es gibt, ich habe mit einem anderen Professor gesprochen, auch zum Thema Klimawandel, der Professor Welicki.
Ja.
Und der hat auch viel in anderen Ländern gelebt. Ich glaube, es war Tibet oder Nepal, aber der hatte so eine große Kritik daran zu sagen, diese anderen Länder dürfen sich jetzt nicht mit fossilen Brennstoffen weiterentwickeln, weil wegen dem Klima. Und sagte aber, das bedeutet für die Leute aber eigentlich Armut. Und das hatten Sie jetzt auch schon angesprochen, dass eigentlich, wenn diese Klimapolitik so gemacht wird, dass man jetzt zum Beispiel fossile Brennstoffe also auf Null bringen soll, bedeutet das für manche Länder, dass sie sich den Wohlstand, den sie vielleicht wollen, nicht erlangen können, oder?
Ja, das ist himmelschreiendes Unrecht. Ja. Also, dass sie den Wohlstand nicht bekommen sollen. Und ich meine, wir können es uns, weil wir hier doch in relativem Luxus leben, wir können uns ja so eine katastrophale Politik, wie wir sie haben, leisten noch, ohne dass wir verhungern. Ja, also verarmen werden wir wohl, wenn das so weitergeht. Aber es ist zu hoffen, dass wir nicht ganz verhungern, ja, wenn sie nicht in der Landwirtschaft noch eine Katastrophen anrichten.
Was ist so katastrophal an der Politik, die gerade, also in dem Zusammenhang, was ist da für Sie katastrophal?
Dass halt unsere die Grundlage des Wohlstands und überhaupt der, nicht nur Wohlstand, sondern der von Lebensqualität, habe ich ja vorhin gesagt, ist Energie.
Mhm.
Und wenn Energie vernichtet wird, und im Moment vernichten wir Energie, ja, wir schalten ohne Not Kernkraftwerke ab, wir versuchen uns auf eine unzuverlässige Energiequelle zu verlassen, die und haben auch nicht mal ein Konzept, wie das gespeichert werden könnte. Ja.
Mhm.
Also wenn man schon diesen Weg geht mit den erneuerbaren Energien, dann bitte doch so, dass man erst dann ein Kraftwerk abschaltet, wenn es hundertprozentig ersetzt ist durch die Alternative. Wenn ich eine Alternative bauen will, und wie gesagt, ich war 25 Jahre Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Also mir kann keiner erzählen, dass ich nicht das also daran interessiert bin, habe auch selber eine PV-Anlage. Also darum geht es aber gar nicht. Sondern wenn wir Alternativen aufbauen, egal in welche Richtung, dann bitte so, dass das Alte nicht abgeschaltet wird, bevor das Neue da ist und funktioniert. So funktioniert Fortschritt. Und im Moment machen wir einfach nur eine Zerstörung. Wir zerstören unsere Lebensgrundlagen. Aber jetzt will ich auf das andere Argument eingehen, mit den Entwicklungsländern oder wie man sagt, mit der Südwelt oder wie man es am besten nennt. Es ist ein himmelschreiendes Unrecht, wenn wir denen nicht erlauben, zum Beispiel Kohlekraftwerke zu bauen. Es ist nicht nur, dass sie arm sind. Es gehen jedes Jahr Millionen Menschen zugrunde an der sogenannten Indoor Pollution, also an der Umweltverschmutzung in den Häusern, weil sie mit offenem Feuer kochen, im Haus. Ja. Das führt wirklich, und gerade für Kinder ist das ganz schlimm, ja, und für die Frauen, die den ganzen Tag im Haus dann da arbeiten müssen. Ja. Das ist, und erstens ist es also für ihre Gesundheit katastrophal. Also wir opfern heute Millionen, weil wir glauben, in 100 Jahren irgendjemand retten zu können.
Viel Zeit bräuchten.
Was ist denn das für eine Logik? Ja? Was ist das für eine Logik? Das ist wirklich menschenverachtend. Das kann man nicht anders sagen. Und also für Afrika und Asien und gerade die armen Länder darf es keine Begrenzungen geben, was die Brennstoffe betrifft. Also, und sie verbrennen ja Holz typischerweise, ja, aber das, die Art und Weise, wie das Holz verbrannt wird, ist nicht nachhaltig. Mhm. Ja, es führt zur Versteppung, ja, und das ist mittlerweile bekannt, dass eben die größte Kohlenstoffsenke sind eben Wald- und Grünflächen, ja. Und wenn wir die Menschen wieder so weit bringen, dass sie die Grünflächen grün sein lassen wieder, dann ist auch fürs CO2 viel getan, ja. Mhm. Also da könnte man wahrscheinlich mehr gewinnen. Es ist ja so mittlerweile, aber die Afrikaner sind ja da schon auch einen Schritt weiter. Der neue deutsche Kernreaktor, der Dual-Fluid-Reaktor, der wird ja in Ruanda gebaut, der erste Prototyp. Ja, und vielleicht überholen uns die Afrikaner dann, indem sie sehr schnell auf Kernenergie setzen, dass sie auf diesem Wege aus dem Teufelskreis rauskommen. Aber es kommt noch dazu, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass die Hälfte, mehr als die Hälfte, 60% fast, dessen, was wir jetzt emittieren, bereits durch die Senken geschluckt wird. Ja? Mhm. Das heißt, selbst wenn man alles, selbst wenn man an die Klimawirkung des CO2 glaubt, die Senkenwirkung erlaubt uns jetzt schon zu sagen, okay, 60% würden, wenn wir auf 60% reduzieren statt auf null, könnten wir unsere jetzige CO2-Konzentration halten. Mhm. Ja, also wie man es dreht und wendet, ist eine Katastrophe ist durchs CO2 nicht in Sicht. Ja. Mhm. Es ist keine in Sicht. Mhm. Wie gesagt, mehr als 500 ppm werden wir realistischerweise gar nicht kommen. Mhm. Und das ist keine katastrophale Konzentration.
Mhm. Ich stelle am Schluss des Gesprächs immer noch eine offene Frage.
Ja.
Was würden Sie sagen jetzt, dem, was wir besprochen haben, aber Sie haben sich ja viel mit diesem Thema beschäftigt, gibt es noch einen Aspekt, was zu sagen, einen Punkt, der in der Öffentlichkeit vielleicht besprochen werden müsste, den wir jetzt nicht besprochen haben. Ist da noch was im Thema Klimawandel, was eigentlich von Relevanz ist?
Ja, der eine Punkt, der beschäftigt mich jetzt neuerdings sehr. Ich bin halt auch drauf gekommen, weil jetzt gibt es da solche Meldungen, dass in Irland wieder massenhaft Kühe abgeschlachtet werden sollen. Und das, was Sie selber angesprochen haben vorhin, dass junge Menschen Angst gemacht wird, Kinder zu bekommen, ja. Und da bin ich der Sache nachgegangen. Also wie gesagt, es hatte mehrere Motive. Da bin ich nachgegangen und bin zu einer ganz erstaunlichen Schlussfolgerung gekommen. Nämlich die als praktisch gute Nachricht am Schluss, jedes Lebewesen, die ganze Biologie, Menschen, Tiere, Pflanzen, sind, wenn man sie in ihrem ökologischen Kontext betrachtet, strikte Kohlenstoffsenken. Das können wir jetzt mal, und dazu braucht es kein Universitätswissen, das geht mit vielleicht Grundschulwissen übertrieben, aber Schulwissen auf jeden Fall. Wenn man die Nahrungskette kennt und wenn man ungefähr den Kohlenstoffkreislauf kennt. Mhm. Nehmen wir mal an, also es wird ja gesagt, ja, die Menschen sind auch schädlich, weil sie CO2 ausatmen, was wir ja die ganze Zeit jetzt machen. Ja. Interessant wird die Frage, wenn Sie dieses Kohlenstoffatom, was ich gerade ausatme, wenn Sie das zurückverfolgen. Mhm. Das kann aus zwei verschiedenen Quellen kommen. Entweder es kommt aus meinen gespeicherten Reserven, Fett oder Eiweißen, ja. Oder es kommt direkt aus der Nahrung. Ja. Und das, was aus der Nahrung kommt, das kommt entweder von Tieren oder von Pflanzen. Es gibt eine Ausnahme, Medikamente, die werden manchmal fossil hergestellt. Ja. Aber das ist ja nicht, hoffentlich nicht unser überwiegendes Nahrungsmittel. Mhm. Aber jedenfalls in der Regel nehmen wir über Pflanzen und Tiere unsere Nahrung aus. Bei den Tieren geht es rekursiv weiter. Tiere leben entweder von Tieren oder von Pflanzen. Ja. Am Ende des Tages leben alle Lebewesen von den Pflanzen. Mhm. Das heißt, dieses Kohlenstoffatom, was ich jetzt ausatme, nehmen wir an, das kommt aus einem Stück Brot, mhm. ja, was ich heute Morgen gegessen habe oder gestern gegessen habe. Dieses Brot kommt in der Regel nicht von der diesjährigen Ernte, mhm. sondern von der letztjährigen Ernte. Das heißt, das Feld, wo dieses Korn gewachsen ist, das ist letztes Jahr abgeerntet worden und dieser Kohlenstoff ist dieses Jahr schon wieder aus der Luft entnommen worden. Mhm. Das heißt, das, was ich jetzt ausatme, ist schon längst kompensiert. Mhm. Sozusagen, was wir als CO2, sei es durch die Atmung oder die Ausscheidung oder durch Verwesung, wenn wir sterben, wieder zurückgeben, das alles von einem Guthabenkonto. Mhm. Ja. Verstehen Sie, das ist, es stammt alles aus der Luft, mhm. aus dem CO2 der Luft. Mhm. Ich habe da in diesem Beitrag auf meiner Webseite dann den Richard Feynman noch aufgenommen. Der hat es nämlich damals auch schon gesagt, sich das bewusst zu machen. Er hat über Bäume meditiert, ja, mhm. und hat gesagt, der Baum, woher kommt dessen Substanz? Mhm. Kommt sie aus dem Boden oder kommt sie aus der Luft? Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, der Kohlenstoff kommt eindeutig aus der Luft über die Photosynthese. Ja. Er hat es sehr schön illustriert, sehr hörenswerter Beitrag. Und er sagte, das Wasser kommt zwar erstmal aus dem Boden, aber letztendlich über den Wasserkreislauf kommt es auch aus der Luft. Ja. Ja. Die ganze Substanz, was wir haben, unsere ganze Lebenswelt, ist aus der Luft entnommen. Ja. Das heißt, wir haben praktisch den ganzen Kohlenstoff der Atmosphäre entliehen. Mhm. So kann man es nämlich auch sehen. Ja. Mhm. Und im Worst, und jedes Lebewesen speichert Kohlenstoff. Ja. Also auch Tiere sind ein Kohlenstoffspeicher. Ja. Mhm. Und irgendwann gibt man es wieder zurück. Ja. Mhm. In dem Kreislauf, ja, und wobei ein Teil bleibt ja dann, wenn's alles mit rechten Dingen zugeht, bleibt dann noch als Humus übrig, ja. Also insofern, als Schlusswort, das Leben ist niemals klimafeindlich, selbst wenn man sozusagen die Geschichte des Kohlenstoffs, des CO2 sehr ernst nimmt und wenn man sich vor dem CO2 fürchtet. Mhm. Aber das Leben ist eine Senke. Das Leben ist eine Senke. Und das hilft auch, viele, viele Dinge zu erklären. Das Leben ist geradezu gierig nach Kohlenstoff. Mhm. Da könnte man noch viel meditieren. Und sogar bei der Urschöpfung ist ein Mechanismus eingebaut worden. Das nennt sich dann das anthropische Prinzip, dass es eine Kernreaktion gibt zwischen drei Heliumkernen, die dann zu Kohlenstoff verschmelzen. Und eine Dreierkonstellation ist was komplett unwahrscheinlich. Es kann eigentlich gar nicht passieren. Mhm. Es sei denn, es gibt eine ganz bestimmte Konstellation. Und das hat der Fred Hoyle rausgekriegt. Mhm. Können Sie mal nachgucken. Mhm. Das anthropische Prinzip von Fred Hoyle. Mhm. Das heißt, da ist schon das Leben im Prinzip geplant worden, ja, oder ermöglicht worden, mhm. in diesen Urreaktionen. Mhm. Ja, und deshalb ist es völlig abwegig, jetzt den Kohlenstoff so als Feindbild darzustellen. Mhm. Ja, es ist und das Einzige, ja, und das als letztes Schlusswort, das Einzige, was wir wirklich messen können an Auswirkungen von CO2, mhm. also hypothetisch, keine Frage, hat CO2 diese Auswirkung, aber es hat noch niemand wirklich genau messen können, wie der Einfluss wirklich ist. Aber was man messen kann, sind die positiven Auswirkungen, dass die Erde grüner wird. Und ist Ihnen aufgefallen, dass wir jedes Jahr in fast allen Ländern Spitzenernten haben. Die Ernten werden immer größer. Ja, warum werden sie denn größer? Weil die Pflanzen mehr Kohlenstoff bekommen aus der Luft. Deswegen werden sie größer. Und ich habe schon gehört, dass die ersten Leute beschweren sich schon drum. Ich glaube, in Südamerika gab es schon Leute, die gesagt haben, hört auf mit diesen mit diesen CO2-Senkungsmaßnahmen, das macht uns die Ernten kaputt. Tja.
Okay. Dann lassen wir es vielleicht dabei stehen. Ja? Vielen Dank, dass wir mit Ihnen diese Reise durch die Klimawandelgeschichte so ein bisschen oder durch die Erzählung dazu machen durften. Danke für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen für diese Möglichkeit, darüber zu sprechen.